wenige Inhaltsstoffe, natürliche Produkte, gesunde Produkte, möglicherweise auch noch mit Zusatznutzen, viel Protein, viel Ballaststoffe, all das gerade sind so die Trends am Markt. Und wenn man da was bieten kann, was über dieses Level hinausgeht, eine Version 3.0 vielleicht von der Fleischalternative, die diese Punkte erfüllt, ohne die Kritik einstecken zu müssen, dass es künstlich ist oder ungesund ist, das ist immer noch ein weißer Fleck. Also wir haben noch längst nicht alles gesehen, was da möglich ist.
Herzlich willkommen bei Food Fact. Vegane Ernährung ist im Mainstream angekommen, im Discounter, in der Systemgastronomie, auf jedem zweiten Restaurantmenü. Und trotzdem wird gerade vieles unübersichtlicher. Wer darf denn eigentlich vegan auf die Packung schreiben? Wer entscheidet denn, welche Produkte es in den Markt schaffen und welche nicht? Heute spreche ich mit Albrecht Wolfmeier, Leiter Strategie von ProVeg Deutschland. ProVeg ist eine der einflussreichsten gemeinnützigen Organisationen im Bereich pflanzlicher Ernährung weltweit, mit eigenem Zertifizierungslabel, einem Förderprogramm für Startups und direktem Draht zu Konzernen, Investoren und Politik. Albrecht kennt diese Welt von innen und ich vermute, er wird heute einige Dinge sagen, die man so nicht überall hört. Lieber Albrecht, herzlich willkommen bei Food Fact.
Lieber Stefan, danke, dass ich hier sein darf.
Normalerweise starten wir ja hier mit einer kleinen Verkostung, die als Stärkung dienen soll. Ich fürchte aber, du musst jetzt eher stark sein. Denn wir verkosten heute die veganen Brathähnchen-Chips neu von Funny Frisch und diese wurden in Kooperation mit Heidi Klum gemacht. Und ja, magst du es mal aufmachen?
Sehr lustig, sehr würzig. Wir haben kein Hähnchen mehr gegessen, aber ich schmeck's auch nicht so ganz raus.
Ich finde es nicht, dann ist es schon sehr, freundlich gesagt, sehr gewöhnungsbedürftig, oder?
Da muss die Heidi noch ein bisschen arbeiten.
Also ich probiere normalerweise immer alles mit dem Gast oder mit der Gästin mit, aber in dem Fall, glaube ich, darfst du die ganze Packung behalten. Ist wahrscheinlich auch relativ viel Aromen drinnen, ne?
Das denke ich auch, also aber es riecht eigentlich nach Huhn oder Hühnchen.
Also würdest du es kaufen oder eher nicht?
Ich mag schon Chips, aber versuche sie nicht oft zu kaufen. Die würde ich wahrscheinlich jetzt erst noch.
Also eher die Plain-Variante. Jetzt, wo wir das probiert haben, ist mir noch was aufgefallen. Auf der Packung klebt nämlich kein V-Label von ProVeg, sondern ein eigenes Vegan-Zeichen von der Firma Intersnack, die das rausbringt. Also ein veganes Chip, ganz ohne euer Logo. Ist das so ein Zeichen dafür, dass Veganismus schon selbstverständlich geworden ist, dass niemand mehr ProVeg braucht?
Naja, ProVeg macht ja noch viel mehr als nur das V-Label. Wir sind der Lizenzpartner für das V-Label in Deutschland und das ist überall zu finden bei DM, bei den Discountern, in den Supermärkten und auf vielen Startup-Produkten und auf vielen bekannten Food-Brands. Insofern, es werden immer mehr, es werden auch immer mehr Non-Food-Artikel, die damit zertifiziert werden. Insofern, ja, es gibt eine gewisse Normalisierung, das ist gut und gleichzeitig gibt es einen Bedarf in dieser Normalisierung, eine Orientierung und Vertrauen zu schaffen und dafür ist das Label da.
Aber wenn jetzt so Firmen ihre eigenen Vegan-Labels kreieren, ist das dann für euch eher ein Problem oder ist das eigentlich egal?
Die Kolleginnen und Kollegen haben so viel Arbeit mit Zertifizierung von neuen Produkten, dass es erstmal natürlich nie egal ist. Man möchte das natürlich weiter ausrollen, weiter in die Märkte bringen, aber im Prinzip ist es völlig okay. Das Gute am V-Label ist, dass es das bekannteste und das am besten etablierte Label ist. Also für Konsumenten ist es einfach die Möglichkeit, sofort sich zu orientieren im Laden, wo sie sind, zu sehen, wenn es ein anderes Label ist. Klar haben die Foodbrands da die Möglichkeit, das auch zu etablieren, aber müssen erstmal lernen als Kunde. Als Konsumentin, was das ist. Insofern ist das V-Label, glaube ich, das einfach bekannteste, etablierteste.
Das bekannteste, das etablierteste, aber wahrscheinlich auch das hin, dass die Leute das meiste Vertrauen haben, oder?
Genau, Vertrauen ist ein wichtiger, neben dem einfach Orientierung, ich schaue schnell drauf, da ist dieses Zeichen, das kenne ich. Neben der Orientierung ist auch ein Vertrauen, es ist ein Standard. Man kann genau sehen, transparent, wie das funktioniert, wie das gemacht wird, was dafür notwendig ist. Und dann weiß der Kunde, die Kundin, das mag ich, das kann ich kaufen, das kann ich essen, wenn es dem wichtig ist, wenn es ihr wichtig ist. Und die Unternehmen haben damit gleichzeitig eine Aufwertung für ihr Produkt in diesem Bereich, ohne jetzt vielleicht auch andere abzuschrecken, die es nicht wissen oder nicht wollen, aber es ist ein kleines Zeichen, finden oder vorne, an dem sich die, für die es wichtig ist, orientieren können und Vertrauen haben in die Marke, in das Produkt.
Es gibt ja neben dem veganen Label auch die Debatte darüber, innerhalb der Industrie, ob man überhaupt das Wort vegan verwenden soll oder ob man nicht eher pflanzlich draufschreiben soll, weil eben vegan zum Beispiel ab
abschreckend ist. Also was bedeutet das für ein Label, das genau dieses Wort vegan in sich trägt, wenn es doch eigentlich auch eine Tendenz gibt, genau dieses Wort zu vermeiden?
Ja, das muss man aushalten. Das hält auch unsere Organisation Provage so aus. Strategisch sehen wir einfach von der vom Markt, von der Entwicklung her, dass wir in einer Phase sind, in der man vegan, vegetarisch für bestimmte Zielgruppen noch braucht und zur Orientierung im Dschungel der Produkte, der Angebote, dass gleichzeitig aber für viele Teilgruppen der Konsumenten und Konsumentinnen es auch wichtig ist, möglicherweise gar nicht von vegan oder vegetarisch zu sprechen, weil das dann eher, wie es hochneudeutsch heißt, Reaktanzen auslöst oder jedenfalls nicht gewünscht ist, sondern sprechen wir lieber von pflanzlich, um den Begriff vegan nicht direkt zu verwenden, aber zu zeigen, was es für ein Produkt ist. Insofern kann man sich dafür entscheiden, dass wir eher in der Kommunikation das Wort nicht mehr benutzen, aber gleichzeitig für die Kunden, wir haben über Vertrauen und Orientierung gesprochen, es wichtig ist, dieses Label zu finden. Manche machen es prominenter, wie gesagt, auf die Vorderseite, man kann es auch auf die Rückseite machen. Wer es sucht, findet es und andere muss es nicht stören.
Es kommt ja eine neue EU-Verpackungsverordnung, die auch neue Kennzeichnungspflichten mit sich bringt. Wird es diese Situation für vegane Claims eher einfacher machen oder noch unübersichtlicher? Was ist da deine Einschätzung?
Da stecke ich nicht so tief drin, habe auch mit den Kolleginnen und Kollegen da gesprochen. Es geht ja um die Frage auch, was nachhaltig ist und was nicht. Solche Dinge sind auch einen gewissen Reichtum an Labels. Was ist wieder Thema Orientierung für den Käufer, für die Leute im Laden oder auch draußen in den Restaurants, wenn es dort zertifiziert ist, schwieriger macht, wenn es zu viele sind. Deswegen haben wir eigentlich mit dem V-Label, weil es ein Standard ist, eine sehr schöne, glaube ich, Marke auch, die jeder versteht. Die neue Regulierung oder die neuen Regeln werden es eigentlich nicht beeinflussen. Wir sehen uns da nicht betroffen davon, aber wir müssen natürlich auch gucken, welche Themen, welche Probleme unsere Lizenznehmenden haben. Und wenn damit zu uns kommen, dann beschäftigen wir uns damit. Aber fürs Label an sich sehen wir da jetzt keine Hürden.
Das Label ist ja das eine. Dahinter steht ja auch eine sehr massive Bewegung, die sich aber auch immer wieder und laufend verändert. Wenn du jetzt heute mir erklären müsstest, ja, was ist denn der Status der pflanzlichen Ernährung? Wo steht denn die pflanzliche Ernährung in Deutschland aktuell? Was würdest du denn da sagen?
Ja, das Tolle ist und das Spannende ist, dass Deutschland mittlerweile der führende Markt für pflanzliche Produkte in der Welt ist. Das war ja, als es vor, ja, sagen wir, vor 10 Jahren, vor 8 Jahren Boom gab und da sehr, sehr viel Aufmerksamkeit und Wachstum drin war. Die USA waren natürlich dann vorneweg sehr stark. Großbritannien, eine Zeit lang hat man auch gedacht, dass das in Asien durch die Decke geht. Und es hat sich in allen möglichen Märkten unterschiedlich entwickelt. Aber mittlerweile, nicht nur in Europa, sondern mit Blick auf die ganze Welt, ist Deutschland der Markt, in dem es am meisten Normalisierung und Etablierung gibt und auch ein Wachstum, kleineres Wachstum ist. Also wir reden jetzt nicht mehr von irgendwie ganz, ganz steilen Kurven, aber es wächst, während es in anderen Märkten stagniert oder leicht zurückkehrt. Insofern in Deutschland ist das noch ein sehr spannender Wachstumsmarkt, der kann auch ein Vorbild oder ein Antreiber für andere Märkte sein. So sehen wir das und so ist es auch interessant, was hier funktioniert. Funktioniert vielleicht nicht in Spanien, da muss man ein bisschen andere Botschaften oder andere Produkte auch anbieten. In Frankreich, ein riesiger Markt, ist der Markt noch nicht so groß wie in Deutschland. Da gibt es kleine Märkte wie die Niederlande, die sehr innovativ sind. Ja, wie gesagt, die größten Märkte wie China, das ist völlig anders. Da probiert man gerne neue Sachen aus, aber dann lässt man sie auch wieder liegen. Neben den ganzen Fragen, was jetzt kulturell ansprechend ist oder ob pflanzliche Produkte mit Tofu-basierten schon immer da waren, muss man sich ja gar nicht unbedingt mit vegan oder vegetarisch begriffen irgendwie da aufhalten, weil darum geht es dann gar nicht. Also die Märkte sind auch sehr, sehr unterschiedlich. Aber wir stehen in einer Phase des Erwachsenwerdens. Es gibt Anpassungen, es gibt Konsolidierung, es gibt auch Rückschläge, aber insgesamt geht es jetzt um, ja, du kennst es aus dem Startup-Bereich, um Skalierung, um Reifung, um Standardisierung und dann weiteres Wachstum.
Ich frage mich aber natürlich, ist das Wachstum in Deutschland nicht auf eine Preissenkung der Artikel zurückzuführen, gerade bei den Discountern? Also ist es echtes Wachstum im Sinne von auch, dass mehr Wertschöpfung entsteht, oder ist es Wachstum, weil eben ja, die Artikel billiger werden?
Also erstmal ist es ja ganz, ganz wichtig und ein wichtiges Signal, dass es in Richtung Preisparität geht, weil mir Artikel immer mit einem extra Zuschlag versehen werden, weil sie vegan oder vegetarisch oder pflanzlich sind, kommt man irgendwann nicht weiter außer in Bubbles, in Großstädten, bei bestimmten Zielgruppen erfolgreich zu sein. Insofern ist es insgesamt, finde ich, eine gute Entwicklung, dass man die Produkte auch billiger macht, günstiger macht und teilweise günstiger macht als die konventionellen Produkte. Aber wir sehen auch, dass es in vielen Bereichen noch gar nicht so ist. Also viele Produkte sind noch eigentlich zu teuer. Und das hindert auch die Verfügbarkeit und dann auch bestimmte Käuferstimmen zu erreichen.
Du hast vorhin das Wort Konsolidierung verwendet. Konsolidierung der Industrie. Bei Fleisch hat man das ja ganz stark gesehen, also bei Fleischalternativen. Was bedeutet denn das für Startups, für den Handel, für die Industrie?
Ja, für Startups ist es immer ein hartes Pflaster. Alle Startups haben es schwer. Ich jetzt ja auch, wenn wir jetzt über AI reden, künstliche Intelligenz, ist auch nicht leicht, aber gerade geht halt ganz viel Geld in diese Technologie, in Verteidigung, weil das die großen Themen unserer Zeit sind. Und bei Food, bei Lebensmitteln sieht man noch nicht so stark diese Sicherheits- und diese grundsätzliche gesellschaftliche Relevanz für diesen immer bestehenden und immer größer werdenden Markt. Und Startups haben es dann einfach schwer, auf dieses nächste Level zu kommen, indem sie wirklich auch ein Produkt liefern können, was in Supermärkten gut gekauft wird, was immer weggeht, was man kennt. Wohingegen die großen Unternehmen, die halt die Lebensmittelmärkte beherrschen, es da ein bisschen einfacher machen, teilweise auch dann einfach das gemacht haben, was die Startups vorgemacht haben. Und von den Startups, denen ging da teilweise mal die Puste aus. Und das heißt auch das Geld. Und dann konnten sie es nicht schaffen, zu einem etablierten Player zu werden. Aber wir sehen auch einzelne Startups, die schaffen es und die besetzen einen Platz, den andere nicht besetzen können, weil sie was Innovativeres, was Gesünderes, was Spannenderes anbieten. Denk an die Alternativen, Milchbereich, proteinreiche Pflanzenjoghurt, Drinks oder Essen to go aus der Flasche. Es gibt die tollsten Sachen, die gab es früher nicht. Und solche Innovationen werden für Startups angetrieben und das können nur Startups.
Du warst ja lange Direktor des ProWerk-Inkubators. Da hast du dich wahrscheinlich sehr stark mit der Frage beschäftigt, wer finanziert diese Startups, wer entscheidet, welche Ideen eine Chance bekommen.
In so einem Programm, wie wir es etabliert haben, das sich auch über die Jahre immer wieder verändert hat und das wir angepasst haben, ging es natürlich am Ende sehr häufig um die Frage, wie kriegen wir Funding, wie kriegen wir Geld als Startup? Es ist die Überlebens- und Lebensfrage. Weil Startups nicht organisch wachsen können und die in der Regel auch noch gar keine Umsätze haben, oft technologiegetrieben sind, müssen also erst viel investieren, bevor es etwas Marktfähiges gibt. Und insofern habe ich viele gesehen, die das geschafft haben und viele gesehen, die das auch nicht geschafft haben. Vor 5, 6, noch 7 Jahren, da ging noch relativ viel Geld da rein, wobei das immer relativ ist im Vergleich zu Technologien wie Software oder jetzt AI, ist das immer noch sehr, sehr klein. Aber es ging dann schon Millionen und insgesamt auch Milliarden da rein in dieses Food-System, in die alternativen Proteine, aber auch geclustert auf relativ wenige Startups. Viele haben auch nichts gekriegt oder nur sehr wenig. Insofern ist es immer für jeden Gründer und für jedes Team die größte Herausforderung, dieses Vertrauen aufzubauen, dass man hier wirklich einen Fit hat und eine Lösung, die es schaffen kann, auch mit Geld zu verdienen und dann kriegen sie auch Investment. Und dieser Fokus, der hat sich total gedreht von dem Glauben daran, dass etwas langfristig dann zu dieser Lösung führt. Die Lektion war einfach, das dauert zu lange. Und die Investoren sind teilweise weitergezogen. Die fanden es dann nicht mehr so interessant oder haben halt auch sich die Finger verbrannt im Bereich Food. Man hat ja gedacht, das geht wie Software. Man so funktioniert es halt im Bereich Lebensmittel nicht. Ne? Die Lösungen sind komplexer und etwas an den Markt zu bringen und dort auch zu bleiben, ist schwieriger.
Und Klinkenputzen ist auch nicht so sexy.
Klinkenputzen ist nicht sexy, aber das.
Für manche. Ich liebe es ja, aber.
Nein, aber es gibt viel zu verdienen. Insofern ist auch der Business Case ist ja da, ne? Aber es ist wahnsinnig schwer, ein Produkt zu haben, das wirklich eine große Lücke füllt und damit dann auch einfach Geld verdient. Insofern ist der ganze Fokus jetzt, auch wenn man sehr technologiegetrieben ist, auf Kommerzialisierung, auf Go-to-Market. Wie schaffe ich es, irgendwas am Markt wirklich zu verkaufen? Sowohl eine Zutat, also eben ein B2B-Ansatz oder auch ein Produkt, das in den Supermärkten, in den Regalen sein soll.
Was war denn für dich so der wichtigste Grund, warum manche nicht weiterkommen oder warum die in diesem Prozess scheitern? Obwohl vielleicht die Idee sehr gut klingt.
Ja, es gab dann oft auch eine gewisse Naivität und noch ein Unwissen darüber damals, jetzt 5, 6 Jahre zurückgedacht, wie schnell das geht, dass man zum Markt kommt. Viele Dinge sind ja gar nicht zugelassen. Die fallen unter die Novel Food Regulierung und dann hat man sich schon erhofft, dass das schneller geht. Aber es ist eine, die Behörde dahinter in Europa ist immer eine sehr, sehr strenge, in der Hinsicht sehr alte Einrichtung, die diese Fälle prüft und dafür vergehen mehrere Jahre. Das kostet sehr viel Vorbereitung und sehr viel Geld und darauf sind die Startups oft nicht vorbereitet gewesen oder sie haben unterschätzt, wie hoch diese Hürde ist. Das ist das eine. Das andere ist auch jetzt im Bereich pflanzliche Lebensmittel waren viele auch vielleicht doch nicht so gut, wie wir gehofft hatten. Wir sehen auch, dass 2026 es nicht mehr einfach ist, irgendwie einen Chips zu machen, die sofort ansprechend schmecken sollen mit einem Brathähnchengeschmack.
Und einer hübschen Frau vorne drauf.
Da wird man denken, das ist einfacher, aber auch das ist nicht so einfach. Und die haben natürlich auch andere Mittel und mehr Geduld, wenn sie wollen. Die können sowas auch testen. Ein Startup kann nicht einfach mal einen Regalplatz kaufen, um neue Chipsorten zu prüfen. Da ruinieren die sich vielleicht schon.
Ist vielleicht auch nur ein PR-Gag. Den kann sich ein Startup auch nicht leisten.
Und dieses ganze Brand-Building, was halt Startups teilweise auch versucht haben, eine Funny-Frisch zu werden, oder wie das Oatly geschafft hat, eine echte Marke in dem alternativen Bereich. Das haben auch viele unterschätzt, wie viel Ressourcen, wie viel Kraft und wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, um wirklich dann draußen wahrgenommen zu werden als die neue Marke, sagen wir, für Milchalternativen oder für eine Käsealternative oder für Fleischalternativen. Und ja, wie gesagt, man muss auch selbstkritisch zugeben, aus der Marktsicht, viele Dinge waren noch nicht gut genug. Ja, es war ganz spannend zu sehen, dass man mit Pflanzen Fleisch und andere Produkte imitieren kann. Aber dann kam der Rückschlag einfach zu sehen, es braucht auch viele Inhaltsstoffe, das braucht viel Technologie. Das ist toll für bestimmte Konsumenten im Fastfood-Bereich, ob man jetzt den Burger konventionell isst oder einen fantastischen Burger von Beyond Meat oder sowas, aber es ist nicht für alle und für jeden Tag sowieso nicht empfehlenswert. Also brauchen wir gesündere Produkte, die smarter sind in der Hinsicht, dass sie weniger Inhaltsstoffe und weniger Verarbeitung brauchen. Und dahin geht der Markt gerade Richtung Gesundheit, gleichzeitig Convenience und Funktionalität. Alles muss auch irgendwie einen Mehrwert bieten. Und da ist auch viel, viel Potenzial für die pflanzlichen Lebensmittel.
Siehst du auch weiße Flecken, wo du sagst, das ist eine Kategorie, in der kaum jemand noch wirklich Überzeugendes entwickelt hat? Gerade wenn man so an Gemüse 2.0 vielleicht denkt.
Es gibt noch viel zu tun und tatsächlich gibt es auch so ein bisschen zurück zur Natur, möchte man fast sagen. Wie gesagt, die wenige Inhaltsstoffe, natürliche Produkte, gesunde Produkte, möglicherweise auch noch mit Zusatznutzen, viel Protein, viel Ballaststoffe, all das gerade sind so die Trends am Markt. Und wenn man da was bieten kann, was über dieses Level hinausgeht, eine Version 3.0 vielleicht von der Fleischalternative, die diese Punkte erfüllt, ohne die Kritik einstecken zu müssen, dass es künstlich ist oder ungesund ist, das ist immer noch ein weißer Fleck. Also wir haben noch längst nicht alles gesehen, was da möglich ist. Aber gerade ist der Trend Richtung, es muss ja auch noch bequem sein, Leute haben weniger Zeit zu kochen. Es muss möglicherweise diese zusätzlichen Inhaltsstoffe haben. Protein ist ja schon fast Standard. Es gibt ja auch Chips mit Protein. Hier sind jetzt keine drauf, aber steht nicht drauf, aber Proteinchips, Protein, alles. Proteinlimonade. Ist schon normal, jetzt kommt es mit Ballaststoffen genauso. Also man braucht auch diese Funktionalität, um mehrere ernährungsmäßig gesprochen, mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Das sind noch Dinge, wo wir zeigen müssen, dass pflanzliche Ernährung echt die bessere Variante ist, wo man vieles von dem erreichen kann, was die konventionellen Lebensmittel nicht schaffen. Und dann gibt es große Trends wie Longevity, also das gesunde, lange Leben zu erreichen. Und auch da spielen pflanzliche Snacks, pflanzliche Hauptnahrungsmittel, Hülsen, Früchte, Pilze und sowas eine große, große Rolle, die noch nicht ausreichend durchdacht und entwickelt ist.
Bei eurem Inkubator habe ich gesehen, läuft gerade die Kohorte 13. Startups aus Polen, Brasilien, Singapur, Indonesien. Was sagt man das über den Zustand der deutschen oder der europäischen Food-Startups-Ökonomie oder des Ökosystems?
Naja, das sagt nicht unbedingt so viel. Das Programm ist international. Wir sprechen damit alle Startup-Gründer auf der ganzen Welt an. In Asien gibt es da sehr, sehr innovative Teams, eben auch in Osteuropa immer mehr. Aber Deutschland gilt trotzdem und speziell Berlin, wo wir gerade sitzen, gilt als ein Food-Hub tatsächlich. Bisschen so geworden und das ist vielleicht gar nicht so geplant, wie viel es in Berlin, was halt so entsteht. Und dann nimmt man das auch gerne an. Aber es kommen auch immer wieder Startups aus Deutschland zu uns oder auch aus Österreich oder aus Zentraleuropa. Aber das Feld ist die ganze Welt.
Jetzt haben wir den Inkubator, wir haben das Label. Provec macht ja viel, viel mehr, hast du vorhin auch selber gesagt. Wenn wir uns jetzt die Organisation als Ganzes ansehen, also was ist eigentlich da Provec? Was ist es? Was ist eigentlich hinter dieser Organisation?
Provec, für die, die es nicht kennen, ist eine Ernährungsorganisation, die tatsächlich weltweit aktiv ist. In 14 Ländern sind wir aktiv. Wir haben eine internationale Organisation und wir haben, wie sagt man auf Deutsch, Branches, Länderorganisationen wie Deutschland.
Filialen.
Niederlassungen. Niederlassungen hier in Berlin, in Deutschland. Da ist die größte, weil dort kommt Provec ursprünglich her. Aber mittlerweile ist es tatsächlich eine globale Organisation. Und unsere Mission ist es, diesen Wandel zu einem nachhaltigen Ernährungssystem zu beschleunigen und pflanzliche Nahrungsmittel verfügbar, leistbar und zu ermöglichen. Und den Genuss auch nicht zu vergessen.
Ihr arbeitet ja auch viel mit Institutionen, mit Unternehmen zusammen. Gibt es da eine Linie, wo ihr sagt, da arbeitet ihr zusammen, beziehungsweise da würde da eine Zusammenarbeit eben nicht zustande kommen?
Wir sind eine pragmatische und insofern auch nicht ideologiegetriebene Organisation. Gleichzeitig ist der Impact, die Mission natürlich alles, um was es geht. Wenn wir sehen, dass wir im Sinne dieser Mission den Wandel zu einem nachhaltigen Ernährungssystem gemeinsam mit so einem Unternehmen vorantreiben zu können, dann machen wir das. Wenn es jetzt darum geht, das pro forma zu tun oder möglicherweise mit anderen Motiven, müssten wir das hinterfragen. Aber wir haben sehr gute Erfahrungen damit, nicht nur mit Startups, auch mit großen Unternehmen in Partnerschaft zu arbeiten. Du hast das V-Label ja, wir haben ja besprochen, da geht es natürlich auch um große Unternehmen. Teilweise sind es Unternehmen, die auch vegane und vegetarische Produkte haben, aber auch konventionelle. Teilweise sind es welche, die eben nur das haben. Insofern geht es darum, es einfach auszurollen, weiterzutreiben, größer zu machen.
Und wenn man jetzt mit so einem McDonald's oder einem Lidl zusammenarbeitet, wie kann man dann seine kritische Stimme behalten?
Lidl und auch McDonald's sind ja auch potenziell große Treiber des Wandels. In die mitziehen, da kann man ja unglaublich große Käuferschichten auch erreichen. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig im Ansatz. Wir sehen natürlich auch, dass das anders wahrgenommen werden kann. Warum lässt sich eine Ernährungsorganisation, eine gemeinnützige Einrichtung auf sowas ein? Weil es uns um den Wandel geht und den können wir nicht nur mit Startups und nicht nur mit NGOs erreichen, mit einzelnen Menschen, denen das wichtig ist, sondern eben auch mit den großen Organisationen, im Übrigen auch mit der Politik, mit Regierungen. Und auch mit anderen NGOs und der Wissenschaft.
Wie viel politischen Einfluss hat der Provec? Weil ich habe gesehen, der Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik hat zuletzt in seinem Bericht veröffentlicht, dass mehr politische Unterstützung für die Proteinwende notwendig ist. Provec wird da als wichtige und treibende Kraft genannt. Wie viel Einfluss politischer Art habt ihr denn da?
Ja, messen können wir das nicht, aber wir können an solchen Beispielen womöglich sehen, dass es sich lohnt, kontinuierlich kollaborativ heranzugehen mit den Entscheidern, mit den Einrichtungen, mit den Institutionen in der Zivilgesellschaft, in der Wissenschaft, in der Wirtschaft, aber eben auch in der Politik zu reden, im Austausch zu sein und aufzuzeigen, was möglich ist und warum es wichtig ist. Und dann kann man sagen, hier, dass wir so wahrgenommen werden und in diesen Gesprächen dabei sind. Das ist für uns wichtiger, als dagegen zu sein und bestimmte Positionen unbedingt zu vertreten, ohne Einfluss zu haben.
Das heißt, kann man da auch zum Beispiel einen gewissen Imagewandel oder eine Imageverbesserung zum Thema Veganismus bewirken? Weil ich jetzt gerade merke, natürlich in Teilen der Bevölkerung hat das ja teilweise auch ein ziemliches Imageproblem oder löst negative Reaktionen aus. Wie geht man mit diesem Widerstand um oder diesem Widerspruch?
Ja, das muss man aushalten. Das ist in Debatten so. Das ist in öffentlichen Debatten so. Das ist in privaten Gesprächen so, die man führt. Es bringt eben nichts, anderen eine Haltung oder ein Konsumverhalten aufzuzwängen oder versuchen zu bekehren. Wir brauchen gute Argumente und die gibt es für die Sache. Und es ist auch immer unterschätzt, wie wichtig die Lebensmittelbranche und wie wichtig das Essen und Trinken ist, im Sinne auch der Nachhaltigkeit, der Sicherheit für uns alle in Deutschland, in Europa und auf der Welt. Und da drauf zu gucken und das zu unterstützen und zu verdeutlichen, das ist also unsere Aufgabe.
Ein so ein Tool sind ja, glaube ich, auch die Konferenzen. Ihr habt ja jetzt gerade eine bevorstehen. Worum geht's da? New Food Conference im August?
Ja, das ist unsere jährliche Hauptveranstaltung, in der wir in diesen Bereichen Politik, Wachstum, Unternehmen, Technologie, die wichtigsten Player zusammenbringen hier in Berlin und über diese Themen, wo steht eigentlich diese Industrie, wo steht die Gesellschaft derzeit bei diesem Thema, um die alle zusammenzubringen und den neuesten Stand zu diskutieren. Und das ist, was wir am 25. August machen hier in Berlin. New Food Conference, du hast es auch am Namen, es geht im Prinzip auch immer um das, was kommt als nächstes im Bereich Lebensmittel, das ist unser Ansatz. Und komm gerne vorbei, es wird spannend.
Ja, ich komme sicher vorbei, allerdings mich hält auch ein Stück weit immer wieder ab bei solchen Veranstaltungen, dass doch immer sehr ähnliche Stimmen, sehr ähnliche Leute da sind, die eigentlich immer dasselbe erzählen. Ja? Und das hat dann irgendwann einen Bart. Also ich frage mich dann oft, wo kommen eigentlich neue Stimmen her? Warum haben die neuen Stimmen unter Anführungszeichen so selten eigentlich eine Bühne?
Wer wäre das für dich?
Das ist eine gute Frage. Ich kann da das nicht beantworten. Ich organisiere aber auch nicht eine Konferenz. Aber ich merke halt schon, wenn ich auf so eine Konferenz gehe und zum 20. Mal dann die Story der Rügenwalder Mühle höre, kriege ich ein relativ ermüdetes Gesicht. Vielleicht gibt es zu wenige Ideen oder gibt es zu wenige Leute?
Naja, jetzt die Rügenwalder Mühle als ein Beispiel ist insofern auch interessant, weil die es geschafft haben, als konventionelles, altes Unternehmen der alten Industrie eine neue Sparte zu erarbeiten, zu eröffnen, die sehr erfolgreich ist und die auch akzeptiert und anerkannt bei den Menschen und bei den in den Märkten ist. Das ist interessant, aber natürlich müssen wir da nicht immer drüber reden. Es gibt auch viele, viele andere. Es gibt viele Startups, die tolle Sachen machen im Bereich Fermentation. Es gibt viele Leute, die sich um diese regulatorischen Fragen kümmern, da braucht man die Politik eher. Es gibt die Landwirtschaft, mit der man reden muss, weil die oft ein bisschen vergessen wird. Insofern erwarte nicht, dass bei uns nur die Rügenwalder Mühle oder ein ähnliches Unternehmen auf der Bühne sitzt. Und es geht um die Gesamtstimmen, die wichtigen Stimmen aus dieser Branche und jenseits der Bubble auch zusammenzubringen. Was auch ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns nicht nur mit selbst beschäftigen, sagen, wie toll das alles ist und wie gut das schon funktioniert hat oder wir auch so jammern, was nicht funktioniert, sondern es geht darum, auch die anderen reinzuholen. Also das ist uns ganz wichtig und deswegen sage ich auch so, wie pragmatisch und ohne Ideologie da rangehen, weil dann kommen interessante Gespräche bei raus.
Aber was würdest du denn sagen, wer sind denn die Leute, die die öffentliche Meinung zum Thema Veganismus wirklich prägen gerade? Kann man das so festmachen?
Ich glaube erstmal, dass gute Lösungen, gute Produkte für sich sprechen, wenn die verfügbar sind, das ist auch unser Ansatz hier, wenn die da sind, wenn man die kaufen kann, wenn die auch noch günstig sind oder zumindest nicht übermäßig überteuert aus Kostengründen, dann haben wir schon mal viel geschafft. Wenn gleichzeitig eine Offenheit da ist, auch in der Debatte, Stichwort Reaktanz oder nur will ich nicht, brauche ich nicht, wenn so eine Offenheit da ist, dann gibt es auch eine Chance auf Erfolg. Dass sich die Konsumentenmuster langfristig verändern. Wer beeinflusst sowas? Das können Leute wie du sein, das können Influencer sein, das sind Einrichtungen wie ProVeg. Das sind aber auch Politiker, die das Thema ernst nehmen und die sich damit beschäftigen. Und das sind auch Unternehmen, große wie kleine oder auch große, die mit kleinen zusammenarbeiten. Man alleine geht das nicht. Startups schaffen es nicht, Fanny Frisch Level zu erreichen, was die Bekanntheit betrifft. Und Fanny Frisch schafft es vielleicht nicht, gute Chips zu machen, die nach Brathähnchen schmecken, wenn sie nicht ein Startup haben, das ihnen dabei hilft. Hm. Also ein Beispiel.
Die vegane Szene ist ja dafür berühmt oder berüchtigt, eigentlich sehr laut, stark und sehr laut zu sein. Würdest du sagen, sie ist noch immer zu wenig laut, beziehungsweise noch nicht laut genug?
Ja, ich sehe mich da jetzt nicht in der Rolle des veganen Aktivisten oder der laut sein muss. Sondern uns geht es um den Austausch und die guten Argumente, um die Zusammenarbeit mit diesen Institutionen, die was verändern und die auch den Markt langfristig am stärksten beeinflussen aus unserer Sicht. Insofern, es gibt Momente und es gibt Probleme, bei denen man laut sein muss und das ist dann die Rolle von zum Beispiel Aktivisten. Es ist aber auch wichtig, dass wir langfristig im Austausch bleiben, um eine Veränderung zu schaffen. Es gibt Dinge, über die man sich ärgern kann oder über die man sich vielleicht ärgert, weil es das Produkt nicht mehr gibt, das man mochte oder warum diese Zulassungswege so lange dauern. Aber es gibt doch für alles einen guten Grund oder zumindest Gründe, die erklären können. Also muss man sich damit beschäftigen und darauf einstellen. Es gibt da kein Gut und Böse und kein Schwarz und Weiß. Das ist nicht meine Erfahrung.
Albrecht, lass uns vielleicht zum Abschluss noch ein bisschen nach vorne schauen. Denn die entscheidende Frage ist ja, was kommt als nächstes? Und wenn du so eine Prognose abgeben müsstest, welche Kategorie wird denn so in 5 Jahren selbstverständlich im Supermarkt stehen, wie heute vielleicht die Hafermilch?
Ja, in der Tat, an der Milch oder an der Milchalternativen Kategorie sehen wir ja, was passieren kann, wenn die Produkte so gut sind und auch solche Vorteile bieten gegenüber dem konventionellen, dass es angenommen wird und dann zu einem massenmarkttauglichen Produkt wird. Und heute kann man sich keinen Supermarkt mehr ohne eine große Auswahl an Milch aus Hafer oder Mandel oder Soja vorstellen. Wir haben bei Fleischalternativen gesehen, dass es in diese Richtung geht. Da gibt es ja auch schon eine riesige Auswahl. Die müssen jetzt noch besser werden, das Detail. Die müssen jetzt noch normaler werden. Dann haben wir noch eine sehr kleine, aber wachsende Kategorie. Das sind Fischalternativen. Fisch ist schwierig. Fisch wird auch als gesund gesehen. Viele Leute wollen eben sagen, Fisch ist nicht so ein Problem, wenn ich weiter Fisch konsumiere. Oder es bietet mir in der Alternative aber nicht die Nährstoffe. Aber da gibt es auch interessante Lösungen. Da, glaube ich, werden wir noch mehr Innovationen sehen. Aber auch im Milchbereich, im Bereich Joghurt-Alternativen, Joghurt-Drinks und sowas passiert noch wahnsinnig viel. Also Convenience, wie gesagt, ist ein ganz großes Thema. Wenn es die pflanzlichen Alternativen auch noch diese Fragen alle bedienen, wie kann ich was bequem, einfach und noch sehr, sehr gesund, gesünder als mit dem, was es konventionell gibt, bedienen, dann sind die auch sehr, sehr erfolgreich. Ein bisschen weiter gedacht ist, wenn wir diesen regulatorischen Weg schaffen, und leider ist die EU dort wahrscheinlich die Region in der Welt, die am längsten braucht, aber wir hoffen und arbeiten, dass es schneller geht, dann werden wir möglicherweise auch die Milchproteine sehen in den pflanzlichen Produkten, die wie die von der Kuh sind, aber das ist dann noch nicht zugelassen. Und dann kann man damit alles Mögliche machen. Damit kann man auch andere Käsearten machen, man kann damit einen Joghurt machen, man kann damit auch von den Nährstoffen all das bieten, was die Kuhmilch schon bietet. Und es geht dann noch in vielen Bereichen weiter. Fermentation hat so viele Facetten und Möglichkeiten, wenn wir an pilzbasierte Lebensmittel denken. Auch darüber hinaus, was Fleisch imitieren will. Denken wir so wie Tempeh. Denken wir an Tempeh oder Tofu oder Soja im Allgemeinen. Wir brauchen Dinge, die gar nicht mehr irgendwas sein wollen, sondern die einfach für sich stehen und einen tollen Geschmack bieten, die möglicherweise noch gesund sind und vielleicht sogar einfach zuzubereiten oder genascht werden können.
Wird es ein Thema wie kultiviertes Fleisch vielleicht dann das ganze Thema Veganismus obsolet machen?
Kultiviertes Fleisch ist einfach eine sehr, sehr, sehr langfristige Lösung. Da gibt es Fortschritte und es gibt auch dort jetzt mehr Offenheit. Es gibt auch dort in den Strategien der Länder, also der Regierungen, wie in Deutschland jetzt auch mehr Offenheit zu unterstützen. Das ist auch ganz, ganz wichtig, weil es eine Menge Forschungsgeld braucht und das können die Startups nicht über Investoren alleine schaffen. Es muss aus öffentlichen Mitteln unterstützt werden. Und dann gibt es neben dem, dass es entwickelt werden muss und skaliert werden muss, irgendwann auch das Zulassungsproblem. Auch dort weiß man noch nicht, wie lange das dauert, einige Jahre. Aber es wird ein Teil dann der Industrie konventionellen Produkte von heute ersetzen. Da bin ich ganz, ganz sicher. Wir werden einfach ein bisschen mehr Fantasie brauchen und ein bisschen längerfristig denken müssen. Aber denk an die Menschen, wie lange wir schon essen. Seit es Menschen gibt, gibt es Essen. Und seit tausenden Jahren wird Essen gehandelt. Und seit mindestens 100 Jahren wird es auch auf industrieller Basis produziert. Das muss man erstmal aufräumen mit neuen Technologien und neuen Ideen.
Ja, und man muss vor allem auch die Konsumentinnen und Konsumenten mitnehmen, weil ich meine, du hast vorhin die Fischalternativen erwähnt. Die Fischalternativen haben ja bei mir so manche Zehennägel in die Höhe geschoben, weil die einfach so geschmacklich so schlecht waren. Und ich frage mich, würde ich jemals wieder eine Fischalternative kaufen, nachdem ich jetzt 10 probiert habe, die einfach nicht gut waren. Also wie holt man denn da die Konsumenten und Konsumentinnen ab in so einer Entwicklung?
Es ist ein langer, schwieriger Weg, aber mit guten Produkten, mit Geschmack und mit vernünftigen Preisen und guten Ideen kann man das machen. Da geht es auch gar nicht darum zu sagen, das ist jetzt der Lachs oder das ist das Schrimp oder sowas. Weil muss man auch immer sagen, das hat ähnliche Qualität wie ein Fischprodukt, mit den Vorteilen, die auch natürlich auf der Hand liegen, dass es nachhaltig ist, dass es gesünder ist, dass es möglicherweise andere Probleme löst. Und dann hat es auch eine Chance, glaube ich. Und ich biete dir gerne an, ich kenne ein paar, wo ich doch Vertrauen hätte, dass du das möglicherweise akzeptieren und sogar vielleicht genießen könntest.
Na gut.
Besser, jeden Tag.
Ich komme es dann im August bei der Konferenz ab. Gehen wir vielleicht nochmal in eine andere Richtung. Die Proteinwende betrifft ja nicht nur Konsumenten, Konsumentinnen, sondern auch die Landwirte, Landwirtinnen. Wie realistisch ist denn da ein echter Strukturwandel in der deutschen Landwirtschaft? Oder gibt es da Blockierer und wer sind die?
Ja, klar, die Landwirte werden auch immer so ein bisschen außen vor gelassen, beziehungsweise instrumentalisiert, zumindest eine Zielgruppe oder eine Gruppe von Menschen, die gar nicht so leicht zu erreichen ist, weil sie irgendwo indirekt betroffen sind. Aber von den Berührungspunkten und von der Arbeit, wie ich sie kenne, gibt es da eine große Offenheit auch für einen Wandel, wenn man gute Alternativen anbietet oder gute Möglichkeiten anbietet. Es braucht eine Landwirtschaft und es braucht auch eine konventionelle und eine Biolandwirtschaft, aber es gibt auch viele Landwirte, die gerne was anderes machen würden. Es gab jetzt gerade ein Beispiel in den Niederlanden, wo zum ersten Mal auf einem Hof auch Bioreaktoren installiert wurden und die könnten eines Tages möglicherweise kultiviertes Fleisch produzieren.
Ergänzen
zum Beispiel, ja. Es geht einfach darum, visionär und innovativ dann drin zu denken, wie es noch gehen könnte, statt immer weiter so wie bisher. Und dann sind auch die Landwirte, glaube ich, dabei. Klar, starke Lobby, gibt es eine starke Anhaftung an das Bewahren, das Bestehende. Wir wollen es auch nicht auf den Kopf stellen. Es geht nicht darum, Landwirtschaft abzuschaffen. Es geht nur darum, an die Zukunft zu denken. Ja, und die wird nicht so sein wie heute.
Denken wir an die Zukunft, wenn du der Lebensmittelbranche nun einen einzigen Satz mitgeben könntest, was wäre das denn?
Da, wo ich herkomme, würde ich gerne sagen, arbeitet mit Startups. Es lohnt sich für beide Seiten, aber tatsächlich an die Industrie gedacht, seid offen und probiert Dinge aus.
Lieber Albrecht, vielen Dank für das Gespräch, die wirklichen spannenden Einblicke. Ich wünsche euch alles, alles Gute, Provec, aber natürlich auch dir für deine Rolle als Chefstratege. Und ja, ich bin gespannt, wie sich das Thema Veganismus in den nächsten Jahren entwickelt. Und ich bin mir sicher, Provec wird dabei natürlich keine unwichtige Rolle spielen. Schön, dass du da warst. Danke.
Danke für die Einladung.
Das war's für heute von Foodfakt. Alle Infos zu den Heidi-Chips und der New Food-Konferenz von Provec findet ihr wie immer unter foodfakt-podcast. Und dort könnt ihr mir auch gerne eure Nachricht hinterlassen. Ich freue mich immer über eure Gedanken. Schreibt mir gerne, welche Themen euch beschäftigen, wen ihr als Gast hören wollt oder was ihr euch von Foodfakt in Zukunft anders oder vielleicht auch zusätzlich wünscht. Versprochen, ich lese und beantworte wirklich alles. Baba und Servus bis zum nächsten Mal.